Ich grüße Sie auch heute Abend wieder herzlich. Wir hatten den Abenden den Oberbegriff gegeben, biblisch-theologische Vorträge. Heute möchte ich das Wort theologisch unterstreichen. Morgen wird das wieder etwas anders sein, aber heute möchte ich Sie mit hineinziehen in große Überblicke, einmal über die Heilsgeschichte Gottes schlechthin, von A bis O. Und dann über den Weg, den Gott mit uns geht, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und mittendrin stehen wir und werden Gottes Kind. Es geht mir also zunächst um einen Überblick über die Heilsgeschichte. Ich lege die Folie als Ganze schon einmal auf. Wir werden sie dann Stück für Stück besprechen. Ohne das gäbe es kein Gotteskind. Am Anfang sind bei diesem Bild der Heilsgeschichte zwei Begriffe wichtig, nämlich Erwählung und Stellvertretung. Gott erwählt immer so, dass er nicht ausschließt dabei, sondern dass er den Erwählten zum Stellvertreter, zum Platzhalter, zum Repräsentanten macht. Am Anfang steht die Schöpfung Gottes und Gott schafft die Welt in ihrer ganzen universalen Weite und Buntheit, den ganzen Kosmos. Und dann gibt's einen Pfeil, Gott erwählt aus all seinen Kreaturen ein Geschöpf besonders. Der Mensch, Gottes Erwählter, das ist kein Grund zu Hochmut und Übermut. Das haben wir uns nicht erarbeitet, nicht erkämpft. Es gibt ja die Redeweise der Menschheit, die Krone der Schöpfung. Aber das kann man nur sagen, wenn man mit Luther sagt, das ist unsere fremde Würde. Also keine selbstgeschaffene, sondern eine Würde, die uns geliehen und anvertraut ist. Er erwählt uns. Der Mensch ist da als ein Stück der Welt Gottes für diese Welt Gottes. Gott hat ihn auserwählt. Was ist das Entscheidende, das den Menschen unterscheidet von einer Rose, einem Maulwurf und einer Kuh? Antwort: Der Mensch kann beten. Ich glaube, das ist das Spezifische am Menschen. Bestimmte intellektuelle Leistungen kann man auch bei Tieren beobachten. Aber Beten ist das Spezifische des Menschen. Und im Menschen bekommt jetzt die Welt einen Mund. Wir Menschen sind erwählt aus der ganzen Schöpfung heraus als Mund Gottes. Das Rauschen der Stürme, das Rieseln der Quellen, das Zwitschern der Vögel, das Bellen der Hunde, das Duften der Blumen, all das soll einen Mund bekommen, eine Adresse. Luther sagte einmal, die Vögel singen Gottes Lob und unsere Schande an den Himmel, aber sie tun es unbewusst. Die Vögel bekommen den bewussten Mund zum Gotteslob durch uns Menschen. Dafür sind wir da. Gott loben, das ist unser Amt. Dazu brauchen uns die Frösche und die Libellen und die Amphibien und alle Lebewesen, damit Gott gelobt wird. Damit das siehe, es war sehr gut, nun wirklich als Echo von der Schöpfung zurückgegeben wird. Also das ist das eine. Mund der Welt, dafür ist der Mensch erwählt. Als Erwählter ist er dafür Stellvertreter. Das andere, er ist die Hand Gottes innerhalb der Welt. Derjenige, der als das Ebenbild, wir haben darüber gesprochen, als die Plastik, als das Bild, woran man erkennen kann, so etwa sieht der Großkönig aus. So war das in den alten Kulturen gemeint. So etwa kann die außermenschliche Schöpfung am Menschen etwas ahnen von der Art Gottes. Die Frösche können keine unmittelbare Gottesbeziehung haben. Aber alle Kreatur kann am Menschen, soll am Menschen, darf am Menschen etwas vom Parfüm Gottes mitbekommen. Und so ist er als Hand Gottes zum Wohl der Welt eingesetzt. Also Erwählung zur Stellvertretung für das Ganze. Das ist ein Grundmuster, das dann durch das Ganze hindurchgeht, und deshalb wollte ich das gern ein bisschen einprägen. Von der Sünde haben wir auch gesprochen. Bei der Sünde kommt heraus, dass aus dem Mund der Welt das große Maul wird, das sich selber preist. Und dass aus der Hand Gottes, die in die Welt hineingreifen möchte, die blutige Faust wird. Ich weiß nicht, wer heute Abend Nachrichten gesehen hat. Das ist ja ungeheuerlich, wie dort in Istanbul bei dieser ungeheuren Katastrophe, wiederum bei diesem terroristischen, geradezu dämonischen Attentat, Leben vernichtet wird. Das ist unsere Welt. Und das ist die Welt, wo die blutige Faust des Menschen sich über Welt und Menschen hermacht. Wir merken, das ist genau die Verkehrung dessen, wozu der Mensch entworfen ist. Welt und Mensch. Das aber wird ja schon in der Urgeschichte vom Menschen erzählt. Wir haben davon gesprochen, wie der Mensch sein will wie Gott und nach dem Baum greift, wie der Mensch sich von seiner Frau distanziert, das Weib, das du mir gegeben hast. In der nächsten Generation haben wir zum ersten Mal Brüder und wir bekommen ein Modell von Brüderlichkeit vor Augen geführt bei Kain und Abel. Dann kommt die Sintflutgeschichte, bei der die Welt geradezu im Chaos wieder zu versinken droht und Gott doch dazwischen greift. Dann wird vom Turmbau erzählt. Und der Turmbau ist im Grunde die Geschichte von 1. Mose 3 nochmal. Der Mensch will Gottes Platz ergreifen. Er will sich den Himmel zu eigen machen. Die Sintflutgeschichte ist aufregend. Am Anfang steht, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, also wurzelhaft böse. Deshalb will ich den Menschen und seine Welt vernichten. Dann kommt die Sintflut. Und was steht dann nach der Sintflutgeschichte? Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Deshalb will ich den Menschen nun nicht mehr vernichten und seine Welt. Hat der Mensch sich geändert? Haben die Wasserfluten seine Seele verwandelt? Aber Gott hat sich geändert. Das ist eine aufregende Geschichte, dass es so etwas wie Bekehrungen bei Gott gibt. Das Alte Testament hat sogar die für einen Griechen ungeheure Formulierung, die Reue Gottes. Gott bereut das Unheil, das er zu tun geplant hat und lässt die Welt leben. Er stabilisiert sozusagen die natürlichen Ordnungen, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze, Saat und Ernte gegenüber dem Schädling Mensch. Er stabilisiert die Welt gegenüber dem Schädling Mensch. Das wird in der Sintflutgeschichte erzählt. Gott hält also fest daran. Aber Gott tut etwas anderes. Gott greift nun wieder neu hinein in die Menschheit. Und wie er hier aus der ganzen Schöpfung den Menschen erwählt hat, so erwählt er nun aus der Menschheit ein besonderes Volk heraus. Die Gestalt des Abraham. Und sofort wird deutlich, Abraham wird nicht für sich oder für Israel oder für seine Familie erwählt, sondern in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Es gibt kein Kind Gottes, ohne dass dieses Wort an Abraham bei ihm ankommt. Und so ist das im Alten Testament bei allen Knotenpunkten der Geschichte Israels. Da wird der Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Bund ist im Alten Testament nie ein Vertrag zweier gleichberechtigter Partner, so wie man politische Verträge schließt, sondern Bund ist im Alten Testament immer die Setzung eines ganz Großen, in die ein Kleiner eintritt. Das können Sie genau sehen, da schließen David und Jonathan einen Bund. Das ist völlig falsch. Jonathan schließt einen Bund mit David. Nur so herum kann man das sagen. Der Königssohn mit dem Kleinen, der ursprünglich Hirtenbube ist. Bund ist also im Alten Testament, da kommt ein Großer und baut ein Haus und der Kleine darf einziehen. Bund ist Setzung Gottes. Und von dieser Setzung Gottes heißt es gleich am Anfang, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn mein ist die ganze Erde. Das heißt, der Bund ist Gottes mit Israel, meint sofort die ganze Menschheit. Auf die ganze Menschheit geht's. Da steht, ihr sollt sein ein Königreich von Priestern. Priester sind immer Brückenbauer, solche, die Kontakt herstellen. Israel ist also nicht für Israel Israel, sondern dafür die Welt. So wird Abraham erwählt. Oder als der Tempel in Jerusalem gebaut wird. Da betet Salomo ein Tempelweihgebet und das heißt, wenn ein Fremder, der nicht vom Volk Israel ist, aus fernem Land hierher kommt, so wollest du ihn hören und alles tun, worum der Fremde dich anruft, damit alle Heidenvölker auf Erden deinen Namen erkennen. Also wozu ist der Tempel von vornherein da? Erwählt wird dieses Gebäude, aber zur Stellvertretung. Alle Goyim, alle Heidenvölker sind mit diesem Tempel mitgemeint. So ist es bei den Propheten. Von dem Gottesknecht heißt es, er ist ein Licht der Heiden. Also es wird aus der ganzen Schöpfung heraus der Mensch, aus der Menschheit das Volk Israel erwählt. Und bei dem Volk Israel geht es um die Menschheit, es geht um uns alle. Es ist also immer Pro-Existenz, Erwählung für. Dann gibt es eine tragische und traurige Geschichte in Israel. In Israel wandert man ab zu den Götzen. In Israel schließt man gefährliche politische Bündnisse und will es doch mit eigener Kraft ohne Gott machen. Und dann geschieht etwas Eigenartiges. Israel als Ganzes tut es nicht. Jetzt gibt es den Begriff von dem Rest, dem heiligen Rest. Da wird also gesagt, in Jesaja 6, dass Gott zur Axt greift, den Baum fällt, und dann heißt es aber, ein heiliger Same, ein Spross, ein Schößling wird daraus hervorgehen, aus dem gefällten Baum ein Rest, der etwas hervorbringt. Das ist bei den Propheten ja überhaupt eine spannende Sache. Da könnte man eigentlich ins Erzählen kommen und muss vorsichtig sein. Die Propheten leben ja alle nicht für sich. Der Hosea muss heiraten, und zwar eine Prostituierte. Das wird ihm befohlen. Der Jeremia darf nicht heiraten. Er muss mit seinem ganzen Lebensstil demonstrieren, so sieht das aus, wenn Gott sein Volk in Gefangenschaft führt. Und die Namen, die die Propheten ihren Kindern geben, die sind auch Proklamationen, die sind Predigten. Der Jesaja muss zum Beispiel einen Sohn Shear Yashuv nennen, das heißt Rest kehrt um. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, die Leute verstanden das natürlich. Rest kehrt um. Da ruft die Mama abends, Shear Yashuv, reinkommen. Rest kehrt um. Shear Yashuv, Mittagessen ist fertig. Jedes Mal ist das eine Predigt und dem Volk wird gesagt, Gott macht aus euch einen Trümmerhaufen, einen Rest. Aber von dem Rest ist zu sagen, der kehrt um. Also so ist das im Alten Testament eine progressive Reduktion, könnte man das sagen, eine fortschreitende Schrumpfung von dem Ganzen zum Menschen, von dem Menschen zu Israel, von Israel zu dem Rest. Shear Yashuv, ein Rest kehrt um. Und dann muss man sagen, schrumpft der Rest in eine Person. Die ganze Menschheit, ganz Israel, alles vorher steht auf zwei Beinen. Da ist dieser Jesus Christus, dieser eine, er heißt im Stammbaum Sohn Abrahams, er heißt Sohn Davids, bei Lukas heißt er sogar Sohn Adams. Und Paulus hat dann später gesagt, er ist der letzte Adam. Das heißt also, alles, was man Adam, Menschheit nennt, das fasst sich zusammen in der Person Jesu Christus. Er ist der eine für alle. In Jesus als Adam ist die Menschheit da. Das ist selbstverständlich. Im Alten Testament gibt es den Begriff der Corporative Personality. Also da ist ein Einzelner und der fasst ein Ganzes in sich zusammen. In dem einen Jesus ist die ganze Menschheit zusammengefasst. Nur so ist solch ein Satz wie der von Paulus verständlich. Wir sind zu dem Urteil gekommen, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Das leuchtet uns überhaupt nicht ein. Wenn einer gestorben ist, dann sind die anderen doch gerade nicht gestorben. Das ist nur so verständlich, dass der eine die alle in sich schließt. Und was dem einen geschieht, das geschieht allen. Gestorben ist er, also hat er in seinen Tod alle in sich hineingezogen. Das ist der eine dort in der Mitte. Ich habe einen Pfeil von hier oben gezogen. Er ist also nicht nur derjenige, der Sohn Adams ist, Sohn Abrahams ist, Sohn Davids ist, sondern er kommt auch aus einer ganz anderen Dimension. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist eigentlich der Sinn der Geschichte von der Jungfrauengeburt. Das soll heißen, da gibt es einen, der Mann wird ja beiseite gestellt, der Josef. Nicht? Auf katholischen Krippenbildern wird er immer als Alter dargestellt. Der ist so senil, dass er also gar nicht mehr potent ist. So ist das nicht gemeint. Er wird beiseite gestellt, damit deutlich wird, den einen, den können wir nicht zeugen, wir können ihn nicht erzeugen. Er ist nicht der höchste Gipfel der menschlichen Evolution. Der Mann wird beiseite gestellt, die Frau bleibt stehen. Das verbinden wir mit der Frau, mit dem Mann, das Zeugen, das Erzeugen, mit der Frau das Empfangen. Diesen einen, einzig einen, den können wir nur empfangen. Man kann also sagen, die Jungfrauengeburtsgeschichte verstanden heißt die ganze neutestamentliche Theologie verstanden. Heißt die Rechtfertigung verstanden, heißt den Glauben verstanden. Hier geht es um das eine, was wir nicht machen können. Das können wir nicht produzieren, nicht zeugen und erzeugen. Das können wir nur empfangen. Und so kommt der eine wahre Gott und wahrer Mensch, Jesus Christus, auf der Linie der Menschheit und gleichzeitig senkrecht von oben. Bisher hatten wir eine Geschichte von den vielen bis zu dem einen. Er ist der Repräsentant der Schöpfung, der Repräsentant Israels, der Repräsentant der Menschheit. Jetzt mit dem einen gibt es die Wende der Zeiten. Von diesem einen, der das Zentrum ist, der Mittelpunkt ist, ist zu sagen, er ist gleichzeitig der Wendepunkt. Jetzt gibt es eine Linie der Expansion. Von dem einen zu den vielen. Und das entspricht sich genau. Dieser eine, der beruft sich Leute. Jünger hat er. Diese Jünger entsprechen genau dem Rest. Was der Rest vorher war, sind die Jünger jetzt. Die Jünger sind die Erstlinge. Die Jünger sind der Anfang. Erstling ist eine wichtige Vokabel im Neuen Testament. Bei Paulus kann man das dann immer wieder nachlesen. Da heißt es dann, Stephanus war der Erstling in Achaia, Epänetus war der Erste in der Erstling in der Provinz Asia. Erstling ab Archä meint im Judentum etwas, das das Erste ist, aber das Ganze darstellt. Also, bei einer Ernte wurde die erste Weizengarbe auf dem Altar Gott dargebracht. Das war die Erstlingsgabe. Und das sollte heißen, die ganze Ernte verdanken wir Gott und bringen sie ihm dar und weihen sie ihm. Der Erstling ist also immer das Ganze, zielt auf das Ganze. So ist es auch hier bei diesen Erstlingen. Diese Erstlinge sind es, durch deren Wort die eine Gemeinde entsteht. Von den Erstlingen, von den Aposteln geht der Weg jetzt zu der Gemeinde, der Christengemeinde. Und da ist das genauso. Da wird im ersten Petrusbrief das Wort aus der Bundesgeschichte zitiert. Ihr Christen seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Das heißt, ihr seid für alle da, pro Existenz. Ihr Christen seid diejenigen, durch die Gott auf die Welt zielt, damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Israel ist mit drin, das wäre ein eigener Abend. Israel ist nicht enterbt, Israel ist nicht abgestoßen, sondern der Epheserbrief kann sich nicht genug tun angesichts des Wunders, dass jetzt die Glaubenden aus Israel und die Glaubenden aus den Heiden, den schmutzigen Heiden, miteinander eine Gemeinde sind. Und der Römerbrief ist voll davon, dass es für Israel, für ganz Israel, eine Verheißung gibt. So wie es im Johannesevangelium steht, das Heil kommt von den Juden. Also, es wird die eine Gemeinde gegründet und diese Gemeinde heißt Leib Christi. Leib Christi hat einen doppelten Akzent. Leib ist einmal Lebensgemeinschaft. Gemeinde Jesu Christi ist die Schar derer, die mit Jesus zusammen lebt, mit Jesus kommuniziert, bei Jesus ist und von ihm mit Gaben ausgestattet wird, eben um der Welt zu dienen. Leib ist also einmal Begriff der Gemeinschaft. Leib ist zweitens im Judentum das, was mich in die Lage versetzt, etwas zu tun. Leib heißt, ich habe Hände, ich habe Füße, ich habe Augen, ich habe Ohren, ich kann wahrnehmen und ich kann aktiv werden. Also der Begriff Leib Christi meint eine Dienstgruppe, die da ist, nicht Selbstzweck, nicht da, sich selbst zu feiern, sondern für das Reich Gottes unterwegs zu sein. Das heißt, man muss das genauer sagen. Die Gemeinde besteht gleichzeitig aus zwei Gruppen, beziehungsweise alle sind beides. Einerseits sind wir Kinder Gottes. Wir kommen nachher noch drauf. Und wozu sind Kinder da? Zum Singen und Fröhlichsein und Spielen. Da wird überhaupt nicht geschafft. Kinder sind zum Spielen da. Manchmal geht das den Eltern auf die Nerven, was sie da alle so spielen, aber Kinder sind zum Spielen da. Wir sind Kinder, wie Kinder fromm und fröhlich sein. Und der andere Begriff heißt Mitarbeiter Gottes. Die Gemeinde, Kinder, die Mitarbeiter sind, Mitarbeiter, die immer wieder zu Kindern werden und dann singen und spielen und Kinder, die zu Mitarbeitern werden. Und da steht im Griechischen ein Wort Kopos, das heißt eigentlich Schufterei. Wenn der Paulus von seinem Dienst spricht, dann spricht er von Kopos. Das ist also etwas, das darf man nicht wegideologisieren. Es gehört in der Gemeinde auch der Stress dazu. Das Spiel und der Stress, beides ist miteinander in der Gemeinde da. Das ist hier die Gemeinde Jesu Christi, der Leib Jesu Christi. Damit sind wir noch nicht am Ende. Jetzt habe ich hier extra grün nochmal hervorgehoben, einen Pfeil von oben gezeichnet. Damit will ich eines ausschließen, dass man jetzt diese Linien einfach weiterzieht und sagt, auf irgendeine Weise entsteht jetzt die neue Welt. Die Gemeinde macht die neue Welt. Nein, die neue Welt macht sich nicht selbst. Die neue Welt entsteht nicht aus sich selbst, sondern er kommt. Und wenn er kommt, unser Herr Jesus Christus, dann macht er die Welt neu. Siehe, ich mache alles neu. Das Reich Gottes wird weder durch marxistische Revolution noch durch evangelikale Evangelisation gemacht. Gemacht wird das überhaupt nicht. Wir haben früher in unserem Chor gesungen, auf lasst uns Zion bauen, wenn wir ans Werk erst gehen, wird sie bald fertig stehen, wohl dem, der mitgebaut hat. Es war eine vermaledeite Irrlehre. Wir machen Zion nicht. Das himmlische Jerusalem wird nicht gemacht, sondern es kommt senkrecht von oben und ist fertig. Also hier muss man sagen, das Neue. Und wiederum ist es so, dass die Gemeinde Jesu Christi, die neuen Menschen, für die neue Kreatur stehen. Diese Welt hier wird nicht kleiner sein als die Welt. Es gibt also eine berechtigte theologische Hoffnung für Hunde und Katzen im Reich Gottes. Was Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Und die neue Welt ist nicht etwa im Radius kleiner. Es gibt so einen Reigen seliger Geister von Christoph Willibald Gluck in einer seiner Opern. Darum geht's genau nicht, um einen Reigen seliger Geister. Es geht nicht um Geister, sondern es geht um eine neue Leiblichkeit. Und das ist wieder die Freude der Gemeinschaft und die Freude nun an einem frustrationslosen Dienst. Gott dienen zu dürfen in Ewigkeit, in einer neuen Welt, die er schafft. Das war mein erster Gedankengang heute. Ich habe Ihnen gesagt, zwei Grafiken wollte ich Ihnen gerne erklären. Worum geht es hier? Hier geht es um die große Dimension. Zur Stellvertretung. Er erwählt zum Dienst. Und so geht das durch die ganze Geschichte hindurch. Damit das Bild noch ein bisschen Fleisch kriegt, ich gucke gerade auf meine Uhr, will ich Ihnen zwei Beispiele noch nennen. Im Alten Testament gibt es ursprünglich keinen Tempel. Ein Tempel ist ein festgemauertes Ding. Da gibt es eine wandernde Hütte für den Gott, der mitzieht mit den Nomaden, die Stiftshütte. Dann zieht das Volk in Israel ein. Da kriegt der König David einen frommen Gedanken. Wie kann ich denn in einem getäfelten Palast wohnen und Gott noch in einer Stiftshütte? Es muss ein Tempel her. Und dann kriegt er von Gott zunächst einmal kräftige Abfuhr. Das heißt, er hat das erst mit dem Propheten Nathan besprochen, so wie das hier im Schönblick die Mitarbeiter miteinander besprechen. Und die beiden sind der Meinung, oh, das ist ja schön, David, mach das ruhig mit dem Tempel. Und da kommt Gottes Stimme zu dem Propheten Nathan und sagt, was hast du da für einen Unsinn erzählt? Geh hin und dann sagst du dem David, was hast du eigentlich für Ideen? Du willst mir ein Haus bauen? Ich baue dir ein Haus, nicht David Gott. Den Tempel, sondern Gott, den David und Haus meint hier Dynastie. Ich baue dir ein Herrscherhaus von Geschlecht zu Geschlecht. Also es ist sehr interessant, der Tempelbau wird zunächst im Alten Testament abgelehnt und das hat seinen guten Grund. Jedes heidnische Volk, das ansässig ist, hat seinen Tempel und Israel ist etwas Besonderes. Aber dann ist es eigenartig, Gott lässt sich drauf ein. Gott lässt sich darauf ein und in einem zweiten Schritt erlaubt er dann dem Salomo, einen Tempel zu bauen. Und wenn Gott nun was macht, dann macht er ganze Sache und in den Tempel hinein legt er seine Verheißungen, die Verheißungen über dem Zion. Der Tempel. Jetzt gibt es in Israel eine Tempelideologie. Hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel, uns kann nichts passieren, wir können auch ethisch machen, was wir wollen, wir sind gesichert, denn wir haben den Tempel. Und dann kommt der Prophet Jeremia und sagt, das ist eine Mördergrube und eine Räuberhöhle, das nennt ihr Gottes Haus. Und dann wird dem Tempel der Untergang angekündigt. Und dann wird der Tempel zerstört, ein erstes Mal. Dann wird er noch einmal wieder aufgebaut. Nach der babylonischen Gefangenschaft. Dann gibt es einen Großbaumeister in Israel, das ist der König Herodes. Der baut den zweiten Tempel so um, dass man eigentlich von einem dritten Tempel reden muss. Und dann kommt wieder Gottes Gericht nach dem Tod Jesu über diesen Tempel im Jahre 70. Damals hatten sich sogar Menschen in den Tempel zurückgezogen, weil sie meinten, im Tempel kann uns nichts passieren, das ist Gottes Haus. Und sie sterben einen jämmerlichen Tod in den Flammen. Seitdem existiert von dem Tempel nur noch die Klagemauer, die wir alle aus Bildern kennen. Das Spannende ist, damit ist die Geschichte des Tempels so noch nicht zu Ende. Jesus spricht vom Tempel und sagt, reiß diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder bauen. Und da steht bei Johannes, er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Wer war also, als Jesus unterwegs war, der eigentliche Tempel, der eigentliche Ort der Gegenwart Jesu? Die Person Jesu, da wo Jesus war, da war der Tempel. Deshalb ist der Tempel etwas, was beiseite treten kann. Jesus ist der Tempel. So, und nach Ostern und Pfingsten, wer ist der Tempel? Wisst ihr nicht, dass euer Leib Tempel des Heiligen Geistes seid? Heute Abend sind wir Tempel, ein Stück des Tempels Gottes. Ich will nur sagen, alles in der Bibel hat solche Wandlungsgeschichten und diesen Wandlungsgeschichten muss man nachgehen. Erst überhaupt kein Tempel, dann legt Gott seine Verheißung da rein, dann wird der Tempel zerstört, dann ist Jesus der Tempel, dann wird die Gemeinde der Tempel, das heißt, hier ist Gott gegenwärtig. Ja, und wie ist es mit dem Tempel in der Offenbarung des Johannes? Das ist schon eine kniffligere, bibelkundlichere Frage, die kann man schon bei Examina stellen. Da sagt der Seher, einen Tempel sah ich nicht. In dem neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel. Denn ein Theologe hat einmal sehr schön gesagt, ein Tempel ist immer ein Zeichen der Raumnot Gottes. Wenn es einen Tempel gibt, dann gibt es einen drinnen und da ist Gott. Was gibt es aber daneben? Auch ein draußen. Aber in der neuen Welt, da gibt es kein drinnen und draußen mehr. Das neue Jerusalem ist ja ein Würfel. Das neue Jerusalem meint die neue Welt. Jetzt gibt es im alten Tempel etwas, was ein Würfel ist. Das ist die zweite bibelkundliche Frage. Was ist im Tempel ein Würfel? Länge mal Breite mal Höhe. A mal A mal A. Das Allerheiligste ist würfelförmig. Das heißt, in der Sprache der Offenbarung bedeutet das, die ganze neue Welt ist das Allerheiligste. Wir leben in der unmittelbaren Nähe Gottes. Was ist dann das Überflüssigste, was man sich nur denken kann? Ein Tempel, bei dem es ein Drinnen und Draußen gibt. Das ist also eine sehr reizvolle Sache, so könnte man mal den Begriff König im Alten Testament untersuchen. Erst will man ihn gar nicht haben, dann gibt es Verheißung, dann werden die Könige zerstört, dann gibt es den einen König, der erhöht wird und so weiter. Immer solch eine Geschichte mit großen Variationen und Modifikationen. Und das macht die Bibel spannend. Lesen Sie die Bibel bloß nicht einflächig. Immer auf einer Ebene, so ist das nicht. Der Tempel im Alten Testament ist das etwas anderes als der Tempel, von dem gesagt wird, er ist der Tempel meines Leibes. Gott macht Geschichte und in der Geschichte macht er erregende Wandlung. Das war die Grafik 1. Jetzt kommt noch die Grafik 2. Da geht es mir jetzt um das, was ein Gotteskind macht. Wodurch wird man ein Gotteskind? Fromme Antwort, durch Wiedergeburt. Ist doch völlig richtig. Aber jetzt möchte ich dem mal nachgehen, was eigentlich alles nötig ist von Ewigkeit zur Vollendung, damit aus dem alten Adam ein Kind Gottes wird. Also was ich für falsch erkläre, ist, dass Wiedergeburt ziemlich dasselbe wäre wie Bekehrung. Wiedergeburt ist sozusagen von Gottes Aktivität die Rede, Bekehrung ist von unserer die Antwort die Rede, aber das sei im Grunde dasselbe. Nein, Wiedergeburt ist der ganze umgreifende Horizont, um den es geht. Ein paar Stellen dazu, zu dieser Wiedergeburt. Wir legen nachher eine raffiniertere Folie auf. Ich beginne jetzt einmal so von Ewigkeit zur Zeitenwende. Der biografische Bereich, das ist Ihre und meine Geschichte und dann die Vollendung, von der wir morgen Abend reden wollen. Da kommt der durchaus gutwillige Theologieprofessor Nikodemus zur Nachtstunde, wo man gut theologisieren konnte, zu Jesus und macht ihm Komplimente. Darauf sagt Jesus ganz cool: Es sei denn, dass jemand anoten geboren ist, sonst kommt er nicht ins Reich Gottes hinein. Ich habe extra das griechische Wort gesagt, anoten. Das hat nämlich zwei verschiedene Bedeutungen. Anoten kann heißen noch einmal. Und anoten heißt sonst im Johannesevangelium beständig von oben. Jetzt ist da der weise Nikodemus und was hört er nur? Noch einmal. Und dann sagt er, ja, aber wie kann das denn zugehen? Ich bin doch schon ein Greis. Wie kann ich Greis denn noch einmal ein Embryo werden, in den Schoß meiner Mutter zurückkehren und geboren werden? Und solchen Unsinn redet er. Das ist im Johannesevangelium dauernd so. Wir werden dauernd zweideutige Begriffe benutzt und die Hörer Jesu tappen immer gleich vorbei. Sie tappen immer auf die falsche Ebene. So wie der Nikodemus. Anoten heißt noch einmal. Eigentlich darf man an der Stelle gar nicht von Wiedergeburt reden. Es geht nicht um ein zweites Mal. Sondern anoten heißt an allen anderen Stellen im Johannesevangelium von oben. Da muss Geburt stattfinden aus einer ganz neuen Dimension. Der neue Mensch wird nur, indem er geboren wird, das kann man also nicht machen, und zwar aus einer ganz neuen Dimension. Wir haben in den letzten Jahrhunderten durchaus andere Thesen kennengelernt. Die Französische Revolution hat gesagt, den neuen Menschen kann man machen, was muss man nur schaffen? Die richtige Verfassung. Die Revolution machen wir und dann kommt der König weg und dann kommt der Citoyen, der Bürger und dann haben wir die richtige Verfassung und dann haben wir die Glückseligkeit auf Erden. Ja, es ist sowas. Es gibt ja so einige, die glauben, wenn man die ganze Welt demokratisch machte, dann hätte man die Seligkeit. Das halte ich auch für einen Mythos. Das glauben die Amis so ein bisschen. An die Demokratie. Die Staatsform macht uns nicht zu neuen Menschen. Dann kam Karl Marx und sagte, was macht den neuen Menschen? Es muss die richtige Klasse sein. Die Proletarier, die sind das auserwählte Volk. Die machen die neue Gesellschaft. Die Sache ist ja nun, wie heute am Tage ist, gründlich daneben gegangen. Die Deutschen haben auch einen erheblichen Beitrag geleistet. Wir wollen den neuen Menschen schaffen. Was brauchen wir dazu? Nicht die richtige Klasse, sondern die richtige Rasse. Das ist ein unheimlicher Vorgang. Hitler hat gewusst, ich verliere den Krieg. Dann hat er gesagt, ich will die Fronten aber mit verzweifeltem Einsatz so lange stabil halten, bis mein eigentliches Ziel erreicht ist in Europa, nämlich die Vernichtung auch des letzten Juden. Die Juden sind sozusagen die Giftzellen, die Bakterien, wenn man die vernichtet hat, dann ist neue Menschheit nötig, möglich, biologisch möglich. Das war eine biologische Deutung. Dann hat es einige Träumer gegeben, die sagten, dass der neue Mensch, der steckt eigentlich in unserem Unbewussten. Man muss nur seinen Träumen recht Platz geben. Es gibt, ich weiß nicht, ob es sie wirklich gibt, einige Genetiker, die meinen, wenn man das mit den Genen richtig hinkriegt, dann kann man sicher ganz viel Neues machen. Auch viel Gutes, auch viel Schlimmes. So sind wir Menschen dauernd daran, neue Menschen zu schaffen. Im Grunde ist das die Uridee des Menschen, so wie der Mensch ist, ist es mit dem Menschen nichts. Der neue Mensch muss her. Die 68er haben das zu ihrem Thema gemacht. Der neue Mensch muss her. Und einer ihrer Klügsten hat gesagt, ja, wie ist das denn eigentlich möglich, wenn wir alle von alten Menschen geboren und aufgezogen sind? Wie können wir denn, die wir selber vom Alten durchsäuert sind, wie können wir denn den neuen Menschen machen? Das war eine sehr kluge Überlegung. Aber der neue Mensch ist das Thema des Menschen. Wir wollen hinaus ins Utopische. Warum, wenn man solche Fernsehbilder ansieht wie heute Abend, dann hat man ja auch den Eindruck, in unserer Welt ist es auf die Dauer kaum auszuhalten. Es ist grauenhaft, was da geschieht und was da möglich ist und was sich immer mehr auch auf den Westen hin zubewegt. Der neue Mensch muss her. Das ist genau die Botschaft der Bibel. Nur anothen. Er muss von oben aus einer anderen Dimension geschaffen werden durch ein Wunder Gottes. Wiedergeburt, neue Geburt, Geburt von oben her. Ich will einen Augenblick bei dem Wort Geburt stehen bleiben, denn Geburt ist ein recht prägnantes Gleichnis. Also 1937 bin ich geboren worden. Passiv. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das geplant hätte. Dass ich also irgendwann den Gedanken gehabt hätte, es ist wichtig, dass ich die Menschheit um ein Exemplar vermehre. Nein, wir sind alle geboren worden. Ein Philosoph hat einmal gesagt, wir sind geworfen ins Da. Und da waren wir dann. Das ist der passive Akt, an dem wir nichts ändern können. Zum Geborenwerden gehört das passiv. Aber dann hat jede Geburt eine umfangreiche Vor- und Nachgeschichte. Am Anfang der Geburt von Friedrich, wir haben gerade Friedrich geboren werden lassen, stehen, sagen wir mal, Hans und Grete. Hans und Grete haben sich gefunden, haben sich zu lieben begonnen. Und dann entstand in ihnen der Wunsch zum Kinde. Und der wurde konkret in Zeugung und Empfängnis. Und dann sagt der Friedrich II., das ist der Kleine, da sagt er, Papa, wenn du Mama nicht geheiratet hättest, gäbe es mich dann nicht. Er weiß schon, es ist sehr voraussetzungsvoll mit meiner Existenz. An dieser Stelle kann man einen mathematischen Spaß machen. Jeder von uns hat zwei Eltern, zugestanden, ja? Vier Großeltern, acht Urgroßeltern. Wenn ich viermal Ur davor setze, dann bin ich schon bei 64 Personen. Wenn ich 15 Generationen zurückgehe, das heißt etwa 500 Jahre, also um das Jahr 1500, dann habe ich alleine schon 1 Million Vorfahren, eine Million. Wenn ich das weiter hochrechne, ich rechne jetzt immer eine Generation zu 30 Jahren, also 100 Jahre, drei Generationen, das ist also eine runde Rechnung, das ist ein bisschen viel. Wenn ich bis zur Zeit Christi zurückgehe, dann habe ich allein mehr Vorfahren als es damals überhaupt Menschen gegeben hat. Jetzt lasse ich Sie mit dieser mathematischen Frage allein. Wie ist das zu erklären, dass ich muss immer von Generation zu Generation verdoppeln und ich spreche von mir alleine, wenn ich die noch mitrechne, kommen wir zu so astronomischen Sachen. Ich alleine hätte bei diesem Verdoppelungsverfahren zur Zeit Jesu so viel Vorfahren haben müssen, wie es nicht einmal Menschen gab. Ja, und wenn jetzt einer dieser Vorfahren ausgefallen wäre, gäbe es mich dann? Wenn bei Ihnen eine Ur-Ur-Urgroßmutter nicht da gewesen wäre, wären Sie dann heute Abend hier? Wir können das gar nicht denken. Aber es ist doch ein eigenartiger Vorgang. Und so kann man das immer weiter in die Vergangenheit zurückprojizieren, bis man vor der Frage eines schwäbischen Philosophen steht, Friedrich Wilhelm Schelling, der sagte, warum ist denn überhaupt etwas und nicht nichts? Ich halte das für die klügste Frage, die ein Philosoph stellen kann. Warum gibt es überhaupt etwas? Sie und mich gibt es auch, aber warum gibt es überhaupt etwas und nicht? Das heißt, damit es uns gibt, die wir heute Abend hier zusammensitzen, war die gesamte Erschaffung der Welt notwendig zu unserer biologischen Existenz. Unter dem geht's nun nicht. Also ist schon eine abenteuerliche Vorgeschichte, jede Geburt. Die Nachgeschichte ist ähnlich, man kann ähnlich rechnen. Aber die Nachgeschichte ist ja schon bei jedem Kind spannend, von dem Geburtsschrei über das Wachsen, über die ersten sprachlichen Äußerungen, über die sogenannten Trotzphasen. Und dann wird er erwachsen, dann ergreift er seinen Beruf und so weiter. Ja, und wo endet diese seine Geschichte? Wir denken morgen darüber nach. So, ich habe also gesagt, Geburt, das sagt das Gleichnis schon, ist ein ungeheuer voraussetzungsvoller und folgenreicher Vorgang, jede Geburt. Wie viel voraussetzungsvoller muss dann jene Geburt sein, die von oben kommt? Ewigkeit, Zeitenwende, biografischer Bereich und Vollendung. Jetzt lege ich mal eine etwas ausführlichere Folie auf, ich gucke immer auf die Uhr dabei. Das werden wir jetzt schnell durchziehen. Obwohl es ja eine ungeheure Weite ist. Mein Geborenwerden von oben her, dass ich ein Kind Gottes wurde, das begann in der Ewigkeit. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns erwählt hat vor Grundlegung der Schöpfung. Epheser 1, 4 und 5. Da hat er uns schon erwählt, dass wir Kinder werden sollen. Das heißt, bevor Gott Berge und Flüsse und Seen und Pflanzen und Tiere gedacht hat, kamen sie und ich schon in seinem Bewusstsein vor. Seine Menschen, bestimmt seine Kinder zu werden, sind der erste Schöpfungsgedanke Gottes. Wie weit ist mit uns her? Ewig weit ist mit uns her und weniger geht's nicht. Das ist das Erste. Vor Grundlegung der Welt. Gottes Wille zum Kind ist der ewige Ausgangspunkt der Wiedergeburt. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Gottes Heilsplan kommt der Welt, Entstehung, der Schaffung des Menschen und erst recht dem Sündenfall eine ganze Ewigkeit voraus. Bevor die Sünde überhaupt in den Horizont treten konnte, hatte er uns schon zusammengeschaut mit dem Bild seines Sohnes Jesus Christus. Da hat unsere Wiedergeburt, das heißt die Voraussetzung unseres Kind-Gottes-Werdens angefangen in der Ewigkeit. Das Zweite ist dann, die Voraussetzung, die unendlich weite Voraussetzung unseres Kind-Gottes-Werdens ist die Geschichte Jesu Christi. Ich habe dort eine Krippe hingemalt, ein Kreuz darüber und diese Punkte sollen strahlend sein, das ist das Osterlicht. Krippe, Kreuz und Osterlicht gehören zu den Voraussetzungen unserer Wiedergeburt. Unsere Rebellion hat Gott nicht veranlasst, seinen Willen zum Kind aufzugeben. Er hat uns festgehalten. Der schwäbische Dichter Albert Knapp hat den Vers geschrieben über den Gekreuzigten und dann auch an mich gedacht, als er sprach, es ist vollbracht. Wo sind wir also schon gegenwärtig? In den Gedanken und den Plänen und den Zielen des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. So wie mich am meisten jene Erklärung der Gethsemane-Szene überzeugt hat, wo Jesus ja nicht mehr kann, wo er sagt, lass den Kelch vorübergehen, aber wenn es irgend möglich ist. Da kam ein Engel und tröstete ihn. Ich glaube nicht, dass das schwäbischer Most war, mit dem man Jesus trösten konnte. Sondern der Engel hat ihm die gezeigt, die heute Abend hier sitzen. und die im Zielfeld seines Sterbens und Auferstehens einmal liegen werden. Die alle wirst du gewinnen, indem du jetzt in den Tod gehst. Und dann auch an mich gedacht, als er sprach, es ist vollbracht. In 1. Petrus 1, Vers 3 steht, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Wiedergeboren durch die Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Wie alt ist also meine Wiedergeburt? Sie fällt zusammen mit Karfreitag und Ostern. Wir Christen haben alle miteinander einen gemeinsamen Geburtstag. Karfreitag und Ostern, da hat er uns, die er von Ewigkeit her im Sinn hat, durch sein Sterben und Auferstehen neu gezeichnet. Unsere Wiedergeburt geschah zu Karfreitag und Ostern. Also, unsere Wiedergeburt liegt unserer Geburt, auch unserer Bekehrung, unendlich weit voraus in den Plänen Gottes. Jetzt kommt der nächste Schritt, das biografische Gebiet. Die Frage ist also, wie das, was in Ewigkeit begonnen hat, was zu Karfreitag und Ostern Gestalt wurde, wie das in unserer Biografie ankommt. Jetzt habe ich als ersten Punkt Taufe dahingeschrieben. Ich weiß, dass man darüber verschiedener Meinung sein kann. Ich habe das jetzt so dahingeschrieben, wie wir das hier in unserer Gemeinde praktizieren. Steht am Anfang die Taufe. Ich weiß, dass es in dem Neuen Testament keine Anweisungen darüber gibt, wie viel Wasser man nehmen muss, wie alt man sein muss, wie weit der innere Glaubensstand ist. Aber wir praktizieren die Taufe eines Kindes. Ich meine, dass wir das mit gutem Recht tun, aber nicht mit ausschließen. Jetzt habe ich mal eine Zeichnung gemacht. So muss die wohl. Da soll die Taufe drin vorkommen. Ich will aber vorher noch ein paar Stellen sagen. In Titus 3, Vers 5 heißt es, Gott, unser Heiland, rettete uns durch das Bad der Wiedergeburt. Das Bad der Wiedergeburt. Es kann mir kein Mensch erzählen, das sei eine Bildrede. Das Bad der Wiedergeburt ist eindeutig die Taufe. Alle anderen Exegesen sind Künsteleien. Wasser und Wiedergeburt, Bad und Wiedergeburt werden hier in einem Atemzug genannt. Und wenn man Luthers kleinen Katechismus liest oder wenn man den reformierten Heidelberger liest, finden Sie immer wieder diese Stelle aus Titus 3. Der Pietistenvater Spener hat 66 Predigten über die Wiedergeburt gehalten und in einer heißt, die Taufe ist ein Mittel. Ein Instrument der Wiedergeburt. Ein Punkt. Du bist getauft, also kehr um. Ich glaube, es stammt von dem Professor Heim die Geschichte, wir haben sie bei der Taufe auch manchmal schon gehört, die Taufe ist wie ein Scheck. Der Scheck ist gültig und macht mich vor Gott zu den Kapitalisten des ewigen Lebens, aber er will eingelöst werden. Das ist der Zusammenhang zwischen Glaube und persönlichem Ergreifen, zwischen Heilszueignung und Heilsaneignung. Ich bin jetzt mal bei diesem Vorgang. Da gibt es einen Herrn A., der sitzt im Gefängnis. Dazu ist er blind und dazu ist es Nacht. Dreimal dunkel, es ist Nacht, er sitzt im Gefängnis, er ist blind. Jetzt kommt die Zeitenwende, Karfreitag und Ostern, da bricht das Licht in die Welt. Aber Herr A. sitzt weiterhin in seinem Gefängnis und er ist weiterhin blind. Einmal Licht, zweimal dunkel. Dann kommt die Taufe, so wie wir sie feiern. Die Taufe bedeutet die rechtliche Übereignung dieses Kindes an die Person Jesu Christi. Baptizein eisto onoma, in die Person hineintauchen. Man kann auch übersetzen, mehr geschäftlich, auf eines jemandes Konto überschreiben. Das geschieht hier. Er ist im Licht. Er wird aus dem Gefängnis herausgehört, denn er gehört er nicht mehr hin. Er wird rechtlich übereignet seinem Herrn. Aber er blickt's noch nicht. Er ist persönlich also noch im Dunkeln. Und jetzt käme das letzte Ereignis, das, was wir nun das zum Glauben kommen nennen. Bekehrung muss man ja nicht datieren können. Bekehrung kann ein einmaliges Ereignis sein, Bekehrung kann ein langfristiger Vorgang sein, einer, von dem man eine ganze Fülle von Bekehrungstheologie abgeleitet hat, August Hermann Francke. Der hat einmal gesagt, wir haben Menschen nicht zu fragen, bist du bekehrt, sondern hast du Jesus lieb? Das ist die Frage. Es geht nicht um ein Datum, aber darum geht es hier, dass Jesus Christus, das Licht der Welt, in den Adam das A hineinfällt. Alles dunkel. Das Licht kommt mit Karfreitag und Ostern, aber der alte Adam sitzt immer noch im Dunkeln und ist auch noch blind. Dann wird er rechtlich übereignet an den Vater und den Sohn und den Heiligen. Und das ist ein Rechtsakt, der im Himmel für alle Ewigkeit gültig ist. Jetzt ist er im Licht, aber er selber ist existenziell, persönlich noch im Dunkeln. Und jetzt kommt jener Schritt, dass er es blickt. Nun kann ich's glauben. Ein Freund von mir, ein Oberstudienrat, mir mal erzählt, er habe mit seiner Mutter mal, er kommt aus der SMD, der Studentenmission, er habe mit seiner Mutter mal mittags gespült und abgetrocknet. Und mitten beim Spülen habe seine Mutter auf einmal gesagt, jetzt kann ich's glauben. So kann das also sein. So plötzlich kann es sein. Und es kann ein wachstümlicher Prozess sein, wo uns allmählich die Augen aufgehen und wir, und ich sage, ohne diesen Jesus kann ich nicht mehr leben. Er ist die Fülle meines Lebens. Das kann man auch nicht methodisieren. Das ist das eigentliche Wunder und Geheimnis, dass das Licht mir aufgeht. Jetzt müssen wir zurückkehren zu dem Blatt, das ich mal hatte. Also, biografischer Bereich, erst die Taufe, das zweite, die Bekehrung. Und bei der Bekehrung muss man sagen, das ist das Werk des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes. Das ist für die Reformation ganz wesentlich gewesen, dass hier das Wort und der Geist zusammengehören. Im Übrigen muss man vorsichtig sein, zu viel Aufsehen mit seiner eigenen Bekehrung zu machen. Der Bischof Bogertz hat ein wundervolles Buch geschrieben und etliches fiel auf den Fels. Das empfehle ich Ihnen dringend. Etliches fiel auf den Fels. Da kann man also theologisch im Erzählstil, er ist ein großer Schriftsteller, sehr viel lernen. Da wird erzählt, dass eines Tages ein junger Hilfsprediger ganz begeistert zu seinem alten Pfarrer und Seelsorger kommt und berichtet, ich habe dem Herrn Jesus mein Herz geschenkt. So sagt der alte Seelsorger, meinst du, dass du ihm damit wirklich etwas Rechtes geschenkt hast? Meinst du, dein Herz sei etwas Wertvolles? Dann fährt der Seelsorger fort, siehst du, das Herz ist eine alte, rostige Blechbüchse auf einem Müllhaufen. Wirklich ein feines Geschenk. Aber da kommt ein seltsamer Herr gegangen und erbarmt sich der elenden Blechbüchse und steckt seinen Spazierstock hindurch und liest sie aus dem Dreck auf und nimmt sie mit nach Hause. Das ist Bekehrung. Nicht, wir haben ihm wunderbare Sachen geschenkt, sondern er hat sich über die alte rostige Blechdüchse erbarmt und hat sie zu Hause auf sein Vertiko gestellt und da steht sie nun und er ehrt sie und achtet sie. Gott bekehrt mich. Bekehrung ist neue Geburt, etwas, das mir widerfährt. Und Bekehrung ist gleichzeitig etwas, wo der Heilige Geist in mir wollen und vollbringen schafft. Also auch meine persönliche Entscheidung. Beides greift da ineinander. Wollen und vollbringen schafft er, sodass ich Ja sagen kann. Ja sagen kann, ich gehöre dir. Die Bekehrung. Der Geburtsschrei aber, Vater, geboren durch das Wort der Wahrheit. Jetzt muss man noch ein drittes dazu sagen. Es geht nicht nur darum, dass man als Christenmensch geboren wird, es kommt darauf auch an, dass ein Christ wächst. Das biblische Wort heißt dafür Wandeln. Das ist ein sehr antiquiertes Wort. Also man müsste die schöne Müllerin umdichten und also sagen, das Wandeln ist des Christen Lust. Das Wandeln, das Wahandeln. Das Wandeln ist des Christen Lust. Nicht das Stehenbleiben, das vertrottelt werden, sondern in einem neuen Leben zu wandeln. Dafür sagen wir Heiligung. Heiligung heißt, dass der heilige Gott anfängt, unser Leben zu prägen und von seiner Art her zu gestalten und zu formen und da so seine Duftmarken zu setzen in unserem Leben. Die Heiligung, das eine, was man sagen muss, ist ein Vorgang, bei dem wir klein werden, bei dem wir abnehmen. Wachsen im Glauben ist abnehmen. Der große Ludwig Hofacker hat diesen Fortschritt mal einmal sehr anschaulich beschrieben. Er sagt, in finsterer Nacht, da sieht mein Arbeitszimmer wunderbar ordentlich und aufgeräumt aus. Es ist eben nichts zu sehen. Aber schon beim ersten Dämmerlicht, da merkt man den umgekippten Stuhl, das Fenster, das einen Sprung hat, so eine Unordnung im Allgemeinen. Die Tageshelle steigt und sie enthüllt dann schonungslos das Chaos auf meinem Bücherschrank. Das könnte ich Ihnen vorführen, tue ich aber nicht. Und in den Regalen und anderswo. Und wenn dann das Sonnenlicht hereinschaut, dann sieht man sogar die Staubpartikel im Sonnenlicht tanzen. So schön ist das mit unserem Wachsen im Glauben. Wachsen im Glauben ist immer auch die eine Dimension, die Hofacker hier schön beschrieben hat, abnehmen. Ihr sind viele Sünden vergeben, darum liebt sie viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und mit Jesus leben heißt wohl entdecken, ich habe immer mehr Vergebung nötig. Und das heißt, die Liebe zu Jesus wächst. Man darf diese Sache nicht ideologisieren. Dann kommt ein kümmerliches, lutherisches Kümmerchristentum heraus. Ich armer, elender, lutherischer Mensch, ich muss ja doch bleiben, wie ich bin. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist gleichzeitig an uns arbeitet, an uns wirkt, in uns Veränderungen schafft. Aber auch die Heiligung gehört zu der großen Überschrift Wiedergeburt. Wir sprechen ja, Wiedergeburt ist der Vorgang, wie aus dem alten Adam ein neuer Mensch wird. Da gibt es Verwandlung in unserem Leben, das ist ein eigenes Thema, Heiligung. Ich habe einmal einen Pfarrer erzählen hören, wie er einem Bildhauer zugeschaut hat. Der hatte da einen mächtigen Steinblock stehen. Und dann haute er kräftig mit Hammer und Meißel zu und der Pfarrer stand da tief ergriffen. Nicht, wir können ja aber immer nur was Intellektuelles. Aber wenn einer wirklich so nicht bei der Operation eine Naht näht oder sowas, das sind schon tolle Sachen. Also dies war jedenfalls ein Bildhauer. Und er sagt, was machen Sie denn da? Ja, sagt er, sehen Sie denn nicht, in diesem Block, da sitzt eine Germania drin. Die Germania war damals das Statussymbol der Deutschen. Da sitzt eine Germania drin, nur der Dreck muss weg. Das ist die Arbeit, die Gott an uns tut. Da sitzt das Bild meines Sohnes Jesu Christi drin, nur der Dreck muss weg. Und dann arbeitet er an uns herum. Der Pfarrer ganz erschrocken und sagt, ja, wenn Sie aber mal zu fest zuhauen, und es springt ein zu großes Stück ab, darauf der Künstler, das kommt nicht vor. Ja, aber setzen wir doch mal den Fall, es wäre theoretisch doch denkbar. Ich sage es Ihnen doch, das kommt nicht vor. Da musste der Pfarrer seinen Talar einziehen und sich davon machen. Es kommt nicht vor, dass Gott bei diesem Prozess, wo er an uns arbeitet, zu viel abhaut, etwas zerstört. Das Letzte wäre jetzt von der Ewigkeit, über die Zeitenwende, Karfreitag und Ostern, über unseren Weg hier auf Erden bis zu der ewigen Vollendung. Als Luthers geliebtes Töchterchen Magdalenchen starb, da schrieb er an einen Freund, ich glaube, die Nachricht wird zu dir gedrungen sein, dass meine liebste Tochter Magdalene wiedergeboren ist zu dem ewigen Reich Gottes. Sterben wird also mit wiedergeboren. Wiedergegeben in der damaligen Sprache. Das ist der entscheidende Schritt der Wiedergeburt. Das ist das, was uns im Entscheidenden passieren muss. Und Spener sagt, der Vater des Pietismus, so ist unsere Wiedergeburt hier eigentlich nur eine Empfängnis. Darin fängt der neue Mensch an zu sein. In der Erneuerung wächst er. Wenn es aber dazu kommt, dass der Gläubige durch den seligen Tod in die Ewigkeit versetzt wird, das ist dann die Geburt. Die Wiedergeburt ist also das Ganze, wo wir ans Ziel gebracht werden. Und dann werden wir mit uns identisch. Ich habe noch eine Minute und in dieser einen Minute lege ich noch ein Vers aus Römer 8 auf 20 bis 30. Da haben Sie das, was wir hier aufgezeichnet haben, damit Sie es auch an einem Bibelwort festmachen können. Da sagt Paulus, welche er, Gott in Christus, von Ewigkeit zuvor bestimmt hat. Das ist für Luther ganz klar. Ich habe hier eine Art Brücke gemalt und das ist ein Ufer, das ist ein Ufer. Das eine Ufer gehört in die Ewigkeit und das andere Ufer gehört auch in die Ewigkeit. Das können wir gar nicht sehen, das ist sozusagen von Nebel überdeckt. Aber er hat uns zuvor bestimmt. Man wird nicht zufällig Christ, sondern man wird Christ, weil die ewige Bestimmung Gottes biografisch durchschlägt. Das ist der Punkt, wo das Christsein aktuell und biografisch wird. Er hat zuvor bestimmt. Welche er zuvor bestimmt hat, die hat er, jetzt sind wir in unserer Biografie, die hat er auch gerufen. Das bleibt nicht anonym. Die hat er berufen bei ihrem Namen. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und gerecht gemacht heißt, die hat er in ein Verhältnis zu Gott gesetzt, das in Ordnung ist. Richtig hat er sie gemacht. Jetzt kommt etwas Erstaunliches. Das ist im Griechischen eine Zeitform, die eine abgeschlossene Handlung bezeichnet. Er hat zuvor bestimmt, und das ist fertig. Er hat berufen, das ist fertig. Er hat gerecht gemacht, und das ist fertig. Und jetzt steht keineswegs an dieser Stelle Futur, Zukunft. Sondern die hat er auch herrlich gemacht. Das heißt, wie kommen wir in den Augen, in der Optik Gottes schon vor? Als solche, die er schon vom Ziel her ansieht. Das heißt, welche Angst muss man nicht haben, dass man auch da ankommt? Wenn Gott das gute Werk in uns begonnen hat, dann wird er auch das gute Werk vollenden zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Und das Ganze zusammen, das nennen wir die neue Geburt. Danke Ihnen.